Jetzt ist es 4 Wochen her, wo ich das letzte Mal hier war und ich hatte ein bestimmtes Thema gehabt. 4 Wochen ist schon ein bisschen länger, aber auch nicht zu lang. Kann sich noch jemand erinnern, um was es ging? Das Thema lautete damals: bereit, Jesus zu sehen, das richtige Aber. Und wir hatten uns 2 wichtige Abers angeschaut, die für uns entscheidend sind. Nicht das falsche Aber, damals als die Israeliten vor Kanaan standen und ins Land eingehen wollten, dann aber sagten, aber die sind zu groß für uns. Sondern die richtige Einstellung, wie Petrus gesagt hat, aber auf dein Wort hin will ich das tun. Wenn Gott was sagt und wir gehorchen, dann wird es auch uns gut gehen. Und genauso auch wie Jesu Einstellung, als er hatte in Gethsemane, als er betete, wenn dieser Kelch vorübergehen kann an mir, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die wir haben sollten in unserem Leben, in unserer Erfahrung. Und heute wollen wir letztendlich einen zweiten Teil anschauen, mit dem Titel Bereit, Jesus zu sehen, dem Lamm folgen. Stell doch mal folgende Situation vor. Damals im Orient war es nachts gefährlich, draußen zu bleiben. Denn draußen gab es wilde Tiere, Räuber, Diebe, die nur darauf warteten, Leute auszurauben. So hat man immer darauf aufgepasst, dass man, wenn die Sonne untergeht, dass man in der Stadt ist, hinter den Toren und nicht davor, denn das war gefährlich. Und so ist ein Wanderer unterwegs, er hat all seinen Besitz bei sich und merkt, die Sonne geht unter. Aber die Stadt, er sieht sie zwar, aber ist noch ein bisschen weiter weg. Was soll er tun? Das Einzige, worauf er sich konzentrieren kann, ist: ich gehe den Weg, denn das ist meine einzige Hoffnung. Er bleibt nicht stehen und denkt sich, ach, jetzt sehe ich da oben einen wunderschönen Apfel, jetzt klettere ich mal auf einen Baum hoch, esse erstmal gemütlich. Nein, er fokussiert sich auf sein Ziel, weil er weiß, wenn er das nicht schafft, ist es höchstwahrscheinlich sein Ende. Und so ist es auch wichtig, dass wir unsere Gedanken fokussieren auf das Wichtige. Und deswegen wollen wir uns das heutige Thema anschauen. Wie können wir bereit sein, um Jesus zu sehen? Wie können wir dem Lamm folgen? Und ich lade euch ein, dass wir nochmal kurz das Haupt neigen, dass wir zusammen beten, dass Gott uns unsere Herzen, auch besonders meins, öffnet und dass wir auch sein Wort besser verstehen. Unser himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für die Gelegenheit, hier zu sein. Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo wir lernen können, wo wir näher zu dir kommen können. Herr, hilf uns ganz besonders jetzt, öffne unsere Herzen, bereite du uns vor mit deinem Heiligen Geist, dass wir die Worte verstehen, dass wir auch nicht, wie wir in der Lektion gelernt haben, nur Hörer sind, sondern ein Täter. Herr, wirke du an uns und sei ganz besonders auch mit mir, Herr. Verbirg du mich hinter dein Kreuz, nicht, dass meine Worte gesprochen werden, sondern du, Herr, wie du es willst. Führe du und leite es, und hab Dank dafür im Namen Jesu. Amen. Dem Lamm folgen. Wenn wir diesen Ausdruck hören, welcher Bibelvers kommt doch in den Sinn? Schlag mit mir Offenbarung 14 auf Offenbarung 14. Und bevor die dreifache Engelsbotschaft verkündigt wird in Offenbarung 14, haben wir noch eine andere Vision, die Johannes sah. In Offenbarung 14, ab Vers 1, sehen wir, beziehungsweise lesen wir, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten den Namen seines Vaters geschrieben an ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und ich hörte eine Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron, vor den vier Tieren und der Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Diese sind's, die dem Lamme nachfolgen, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen für Gott und dem Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, denn sie sind untadelig vor dem Thron Gottes. Hier sehen wir eine Vision, wo Johannes sieht, die 144.000, diese Menschen, die dem Lamm folgen, wohin es geht. Aber was für uns wichtig ist, wenn wir das Lamm wissen, ist Jesus Christus, das von Anbeginn der Welt geschlachtet wurde. Und wenn wir dem Lamm im Himmel nachfolgen wollen, müssen wir dem Lamm erstmal hier auf der Erde folgen. Wenn wir dort sein wollen, wo Jesus ist, müssen wir erstmal lernen, hier damit umzugehen. Wenn wir genau überlegen, wie Jesus gelebt hat, ihm nachzufolgen, dann sehen wir einen Menschen, der demütig war. Wir sehen seine Freundlichkeit, Geduld, seine Liebe und Hilfsbereitschaft, seine Gesundheitsarbeit. Und wenn wir unsere Gedanken vorstellen, würden wir gerne auch diese Dinge tun. Aber wie sieht es mit den letzten Tagen, die er auf der Erde verbracht hat? In Gethsemane. Würden wir gerne auch dort sein und das miterleben? Würden wir auch da nachfolgen? Würden wir in dieser Krise, die Jesus hatte, wo er vor Gericht geschleppt wurde, misshandelt wurde, verraten wurde, falsch angeschuldigt wurde, Folter, möchten wir auch dort nachfolgen? Wozu ist das wichtig? Wir sehen in der Offenbarung, Kapitel 13, dass auch eine Krise vor uns steht. Eine Krise, wo es wichtig ist, bereit zu sein. Und wir werden sehen, durch das Leben Jesu, wie wir bereit sein können für diese Krise, die auf uns wartet. Wir haben viele Parallelen zwischen Jesu Leben und in der letzten Zeit. Wenn man sich überlegt, als Jesus gelebt hat und sie ihn angeklagt haben, hat sich die kirchliche Macht und der Staat zusammen verbunden, um Jesus anzuklagen. So wird es auch in der baldigen Zukunft auch sein. Kirche und Staat werden sich verbünden, um die Menschen zu verfolgen, die Gott treu sein möchten. Lass uns einen Text lesen in 1. Petrus Kapitel 4. 1. Petrus Kapitel 4. Der in diesem Studium eine ganz wichtige Rolle spielt. 1. Petrus Kapitel 4 und dort lesen wir Vers 1. Weil nun Christus im Fleisch für uns gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Hier sagt uns Petrus, weil Jesus im Fleisch gelitten hat, so sollen wir auch so gesinnt sein. In Englischen steht es sogar, dass wir genauso leiden sollen. Hier sagt uns dieser Text, dass wir diesen Weg, den Jesus gegangen ist, auch wir gehen sollten. Wir daraus lernen sollten. Und wenn wir uns ein ganz bekanntes Zitat aus dem Leben Jesu hervorrufen in unsere Gedanken, das hat bestimmt mehr oder weniger jeder schon mal gehört, wo geschrieben steht, es wäre gut, dass wir täglich, wie geht es weiter, eine Stunde über das Leben Jesu nachdenken. Besonders aber über die letzten Tage seines Lebens. Besonders über die letzten Tage seines Lebens. Und wenn wir das jetzt zusammen betrachten, was war in diesen letzten Tagen besonders? Wo ist Jesus durchgegangen? Er für uns als Vorreiter für diese Krise, die er durchgegangen ist, so können wir am Ende auch bereit sein, wenn die Prophezeiungen sich erfüllen, so wie die Bibel es beschreibt. Lass uns mal genau das Leben Jesu anschauen. Bevor wir genau seine Situation anschauen, möchten wir die Situation seiner Jünger anschauen. Wir haben heute auch in der Lektion einen kleinen Auszug darüber gesehen. Aber Jesus wollte seine Jünger vorbereiten. Vorbereiten auf das, was kommt. Vorbereiten auf diese Krise, die kommen wird, damit sie standhaft bleiben. Und so hat er oft immer über seine Leiden gesprochen. Das heißt in Matthäus 16, 17, 20, immer wieder hat er seinen Jüngern gesagt, was kommen wird. Nicht, dass er in Herrlichkeit sein wird. Nein, er wird leiden. Er wird sterben. Aber die Jünger wollten es nicht so wahrhaben. In Matthäus 26, ich denke, die meisten haben heute auch das in der Lektion gelesen. Matthäus 26, Verse 31 bis 33, steht geschrieben, da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sie sich auch alle an dir ärgern, so werde ich mich doch niemals ärgern. Und wir haben heute in der Lektion gesehen, das Problem, was sie hatten, sie haben ihren Zustand nicht erkannt. Alle haben sich danach geärgert. Alle waren unvorbereitet. Aber Jesus wollte sie unbedingt vorbereiten. Petrus. 3,5 Jahre war er mit Jesus zusammen. Intensiv zusammen. Man würde denken, in 3,5 Jahren sollte man doch eigentlich lernen, worauf es ankommt. Und Petrus liebte seinen Herrn. Er liebte ihn wirklich. Er hat alles aufgegeben, um ihm nachzufolgen. Und dennoch passiert es, dass er dann den Herrn verrät. Jesus warnt ihn sogar davor und sagt ihm, du wirst mich verraten. Was sagt aber Petrus? Nein, Herr, da musst du dich irren. Ich doch nicht. Obwohl er glaubte, dass Jesus Gottes Sohn ist. Obwohl er glaubte, dass er hier mit Gott eins ist. Aber an diesem einen Punkt hat er ihm nicht geglaubt. Er war sich über sein richtiges Bewusstsein, wie er wirklich dasteht vor Gott, nicht im Klaren. Seine Schwäche war ihm nicht bewusst. Und so kam es zu dem, was es kam musste. Er verleugnete Jesus. Für ihn war es schwierig. Und als er gesehen hat, dass Jesus gefangen genommen war, wollte es immer noch nicht wahrhaben. Er wollte seinen Meister verteidigen. Er hat das Messer, das Schwert rausgepackt und das Ohr weggehoben von jemandem. Aber was hat Jesus gesagt? Nein, tu es weg, und hat ihn geheilt. Er hat entgegengesetzt von dem gehandelt, was Petrus gedacht hat und getan hat. Könnt ihr euch in die Situation hineinversetzen von Petrus? Du machst was für Gott und dann sagt Gott zu dir selber, nein, so nicht. Für ihn war es eine bittere Enttäuschung. Und man hat es auch gesehen, indem er weggelaufen ist. Wie sieht es manchmal mit uns selber aus? Gott sei Dank können wir aus Fehlern von anderen Menschen lernen. Wir können lernen, Gott näher zu kommen. Haben wir manchmal auch selber das Gefühl, wir machen etwas für Gott, sind dann aber enttäuscht? Wie reagieren wir dann, wenn Gott es anders sagt in seinem Wort? Laufen wir dann auch weg? Oder wollen wir unbedingt, dass es so passiert, wie wir wollen, sehen unsere wahre Identität nicht ein, sehen nicht, wie es in unserem Herzen tatsächlich ausschaut, wie wir in der Lektion auch gelernt haben, manchmal sind wir blind, kann man sagen. Wir sehen nicht die Situation, wo wir stehen. Aber Gott sei Dank führt Gott jeden Einzelnen von uns auch Situationen, wo wir es merken können. Schauen wir uns einen anderen Jünger an, Judas. Auch Judas war lange Zeit mit Jesus. Aber auch er verriet Jesus. Was war das Problem bei Judas? Judas wenn wir lesen, hatte ein Problem mit dem Geld. Geld war sein Götze. Aber Jesus war so gnädig und hat ihn in diese Position hineingestellt, wo er es merken kann, wo er ein Problem hat, damit er auch zu Gott umkehrt. Aber er wollte sein Götzen nicht aufgeben. Wie sieht es mit uns aus? Haben wir manchmal Götzen, die wir nicht aufgeben wollen? Und es muss nicht Geld sein. Es können auch andere Dinge sein. Judas konnte es auch nicht ertragen, dass Jesus ihm nicht genügend Gehör geschenkt hat. Judas hatte einen bestimmten Plan für Jesus vor, aber Jesus wollte einfach nicht hören. Und als seine Ansichten nicht so umgesetzt wurden, kam ihm etwas auf. Bitterkeit. Und das ist etwas, wofür wir uns auch hüten müssen. In Epheser Kapitel 4, Vers 31. Lesen wir: Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Und davor steht noch geschrieben, in Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Und daraufhin fügt er diese Worte zu. All diese Dinge, Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, sollen fern von uns sein. Das ist etwas, was den Heiligen Geist betrübt. Das ist nicht der Charakter Gottes. Und in Hebräer Kapitel 12, und dort in Vers 15, Hebräer 12, 15 lesen wir: Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbe verunreinigt werden. Wir müssen aufpassen, dass die Wurzel der Bitterkeit nicht in unserem Herzen aufgeht. Es kann passieren, wenn Leute nicht das tun, was wir sagen, wenn sie andere Meinung sind, wenn sie uns Schlechtes tun. Aber die Frage ist, wie ist meine Einstellung? Entsteht bei mir eine bittere Wurzel im Herzen? Oder ruhe ich in Gott? Es ist so wichtig, dass wir von Jesus lernen. Denn Jesus wurde beschuldigt. Er wurde angeklagt. Er war in schwierigen Situationen. Aber Jesus hatte keine bittere Wurzel, sondern was ihn motivierte, war Liebe. Er wollte die Menschen retten. Er wollte ihnen Gutes tun. Jesus wurde am meisten von uns enttäuscht. Wie oft haben ihn seine Jünger enttäuscht? Wie oft wollten sie die Ersten sein, obwohl Jesus ihnen schon einige Jahre gelehrt hat, wer der Erste sein will, der soll dienen. Der soll anderen helfen. Aber die Jünger haben das nicht so verstanden. Jesus wurde so oft enttäuscht. Aber trotzdem hatte Jesus Mitleid, Liebe mit den Jüngern. Denn was ihn motivierte war, er möchte die Menschen retten. Es gibt verschiedene Wege, die zum Verrat führen. Ob es jetzt der Weg von Judas ist oder von Petrus. Viele Wege führen ins Verderben, aber nur ein Weg führt ins ewige Leben, und das ist durch Jesus. Nur durch ihn können wir gerettet werden. Nur durch, wenn wir sein Leben anschauen, wird das auch für uns Veränderung haben. Judas führte den Mob, um Jesus gefangen zu nehmen. Und Petrus war der Anführer von den Menschen, von der Gruppe der Jünger, die von Jesus wegflohen. Und ich denke, keiner von uns will in einer oder anderen Gruppe dabei sein, sondern in der Gruppe, der wir da sein wollen, wo wir zugehörig sein wollen, ist eine Gruppe mit Jesus. So wie Jesus gelebt hat, dass wir auch leben. Nun, die entscheidende Frage ist, die wir uns stellen müssen: Wie können wir so leben, wie Jesus gelebt hat? Wenn wir anschauen, die letzte Krise, die Jesus durchlebt hat, die schrecklich war, die viel Leiden, Verleumdung, falsche Anschuldigungen erduldet hat. Und trotzdem kein böser Gedanke, kein böses Wort, sondern Liebe für die Feinde. Und nicht nur für seine Feinde, sondern für seine Freunde, die Feinde wurden. Wenn man sich überlegt, Jesus sagt, liebt eure Feinde. Und ja, wir sollten das tun. Und wenn wir uns überlegen, Leute, die wir nicht kennen, aber die uns Böses antun wollen, ist eine Sache. Wenn wir uns überlegen, aber vielleicht Freunde, Gemeindemitglieder vielleicht, die uns Böses tun wollen, wo wir gut befreundet sind, was ist schwieriger zu lieben? Also ich für meine Erkenntnis bin gekommen, jemanden, den ich nicht kenne und dem er was Böses tut, habe ich mehr Mitleid und kann Liebe für ihn empfinden. Aber schwierig wird es, wenn in den eigenen Reihen dann Probleme auftreten. Aber das ist das, was Jesus von uns will. Wie können wir bereit sein, am Ende zu stehen? Und wie bereiten wir uns vor? Denn wenn wir uns die Ereignisse, die Jesus vorhergesagt hat, kurz anschauen, in Matthäus 24. Matthäus 24. Und eine Frage vielleicht vorher. Glauben wir alle, dass Jesus uns liebt? Glauben wir, dass er uns retten will? Glauben wir aber, dass Jesus uns Angst machen will? Glaubt jemand, dass Jesus uns Angst machen will? Als Jesus die Jünger immer wieder gewarnt hat, das wird kommen, ihr werdet Anstoß an mich nehmen. Wollte sie erschrecken? Nein, was wollte er? Warnen, damit sie auch vorbereitet sind, wenn die Krise kommt. So hat auch Jesus eine Warnung für alle Menschen, die auch am Ende der Zeit sind, geschrieben. In Matthäus 24, das Kapitel fängt an, dass die Jünger mehrere Fragen haben. Sie haben einmal die Frage, was wird am Ende passieren, am Ende der Zeit, und was wird mit dem Tempel passieren, zu ihrer Zeit. Und Jesus beantwortet in diesem Kapitel beide Fragen. Und beide Ereignisse, die jetzt geschildert werden, können so damals für die Zerstörung Jerusalem angewendet werden, aber auch für die letzte Zeit, die auf uns wartet. In Matthäus 24 lesen wir als erstes Vers 9 bis 10. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden sich viele ärgern und werden einander verraten und einander hassen. So wie es auch damals war, beschreibt auch Jesus die Zukunft. Es werden Trübsale kommen, es werden Krisen kommen und wir werden nicht gerade geliebt werden von anderen Völkern. Aber aus dieser Situation, was passieren wird, in Vers 10, steht geschrieben, dass sich viele ärgern werden und einander verraten. Hier steht nicht geschrieben, dass von außen jemand sie verrät, sondern einander. Hier unter uns. Und sie werden sogar einander hassen. Und in Vers 12 und 13 lesen wir, und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. In 1. Johannes 5, 17 lesen wir, dass Ungerechtigkeit Sünde ist. Die Sünde wird überhand nehmen und die Liebe wird erkalten. Und die Liebe, die hier genannt wird, ist im Griechischen Agape-Liebe. Wenn wir diesen Text lesen, die Agape-Liebe, haben Weltmenschen die Agape-Liebe, die von Gott nichts wissen? Nein, die kann nur Gott geben. Gott gibt diese Liebe. Von daher, wenn wir diesen Vers lesen, auf wen bezieht sich Vers 12 dann? Die Ungerechtigkeit, die Sünde wird überhand nehmen und die Agape-Liebe wird erkalten. Ja, auf Christen letztendlich. Genau, auf uns, auf Christen. Wir sehen hier, Sünde nimmt überhand und weil die Sünde überhand nimmt, weil wir vielleicht den Maßstab nach unten setzen, ist die Folge daraus, was ist mit der Liebe, mit Jesu Liebe? Sie erkaltet. Wir haben nicht die richtige Liebe zu den Mitmenschen. Von daher, wie wichtig ist es, dass wir uns vorbereiten auf diese Zeit. Jesus will uns nicht erschrecken mit diesen Versen, die kommen, sondern er will uns warnen, damit wir vorbereitet sind. Denn als Jesus in seiner letzten Krise durchlebt hat, hat er es geschafft. Ja, mit Gott an seiner Seite hat er all diese Trübsale durchlebt. Und wir können es auch, wenn wir seinen Weg gehen. Und ein Zitat, was mich auch sehr zum Nachdenken gebracht hat, aus dem Buch Vom Schatten zum Licht, beziehungsweise Der große Kampf. Hier ist das Zitat von Markus 13,19, was ein Paralleltext ist, auch zu Matthäus 24. Dort steht geschrieben, diese Zeit der Bedrängnis, wie sie nie gewesen ist, wird bald über uns hereinbrechen. Wir werden dann eine Erfahrung brauchen, die wir jetzt noch nicht besitzen und die zu erstreben viele zu träge sind. Eine Zeit der Trübsal sieht im Vorfeld oft schlimmer aus, als sie dann in Wirklichkeit ist. Das ist aber bei dieser Krise jedoch nicht der Fall. Wir brauchen diese Erfahrung mit Jesus. Aber viele besitzen sie nicht, weil sie träge sind. Weil das Leben vielleicht zu komfortabel ist. Und heute, als ich aufgestanden bin, ist mir so ein Bild vor Augen gekommen, das mir auch zum Nachdenken gebracht hat. Draußen ist momentan das Wetter kalt, richtig? Was passiert, wenn ihr, ich weiß nicht, ob es bei euch genau so ist oder nur bei mir, wenn man die Tür offen lässt oder die Terrassentür, kommt dann was rein? Kälte, ja, aber momentan, da es vor ein paar Tagen noch warm war, also bei uns, wir leben, da ist mehr Natur da, es gibt auch Insekten, es gibt Fliegen, ja. Und die Fliegen wollen dann gerne da rein, wo es warm ist. Sobald ich dann die Tür aufmache, wenn kein Gitter davor ist, was passiert? Eine Fliege kommt rein. Und so war es heute Morgen, ich habe in der Früh eine Fliege entdeckt. Ich denke mir, interessant. Die Fliege kommt und sie tümmelt sich da beim Licht, wo es schön warm ist. Ja. Aber letztendlich, mit dem Punkt, was sie gemacht hat, ist sie zur größten Wahrscheinlichkeit den Tode ausgesetzt. Warum? Sie ist reingegangen, wo es bequemlich ist, wo es warm ist. Dort hat sie nichts zum Essen. Ich habe oft erlebt, man kommt nach Hause und man sieht irgendwie Fliegen am Boden, man hat sie nicht umgebracht. Sie sind einfach gestorben. Kein Essen da. Zweiter Punkt, was passieren kann, ist, wenn jemand diese Fliege stört, dann wird er sie auch aus dem Weg räumen. Nicht jeder scheucht sie dann raus, sondern dann kommt was anderes. Also wir sehen, die Fliege meint es eigentlich nur gut, sie will da, wo es warm ist, aber letztendlich führt es dann zum Tod. Und das hat mich zum Denken nachgebracht, naja, oft ist es in unserem Leben auch so, wir wollen mehr Bequemlichkeit haben. Warm ist kein Opfer, denn Opfer ist schwierig. Opfer verlangt was von uns. Und wie wir auch hier gelesen haben, manchmal ist Trägheit ein Problem. Die Zeit der Trübsal sieht im Vorfeld oft schlimmer aus, als sie dann in Wirklichkeit ist. Aber in diesem Fall ist es nicht so. Manchmal denken wir uns, wenn Situationen passieren, und stellen uns die schlimmsten Szenarien vor. Sei es Krankheit, was auch immer, sei es ein Gerichtsfall, sei es Probleme in Familie, Arbeit oder was auch immer. Aber oft, wenn wir durchgegangen sind, überlegen sie, naja, so schlimm war es nicht. Aber hier, was auf uns wartet, ist es nicht der Fall. Deswegen erfordert es eine Vorbereitung, so wie Jesus vorbereitet war. Und Jesus hat uns ein Leben gelebt, wo wir das wunderbar sehen können. Wie können wir vorbereitet sein? Wenn wir Jesu Beispiel sehen, am letzten Tag in Gethsemane, in dieser Krise, wo er bestand, war das letztendlich ein Produkt von seinem ganzen Leben. Er hat nicht von heute auf morgen jetzt diese Erfahrung gehabt und konnte bestehen, sondern es war ein Leben, das mit Gebet war, Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben, wo Jesus aus dem Wort Gottes gelebt hat. Jesus kannte die Prophezeiungen des Wortes Gottes und lebte auch danach. Jesus wollte seinem Vater gefallen und lebte danach. Und so ist es auch für uns wichtig, diese Schritte, die Jesus durchgegangen ist, dass wir sie auch in unserem Leben erfahren, dass wir sie auch anwenden. Etwas, was in Jesu Leben besonders wichtig war, war das Gebet. Jesus, wenn wir lesen, betete oft. Oft war es, dass er bis spät in die Nacht Menschen geheilt hat. Aber anstatt auszuschlafen am nächsten Tag, spürte das Bedürfnis und stand sogar auf, als es noch dunkel war, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Denn er wusste, die richtige Quelle, die Erquickung gibt, die Kraft gibt, kommt von Gott. Und wir lesen oft, wie Jesus auch nächtelang gebetet hat. Wir lesen, wie das Gebet für Jesus extrem wichtig war. Und so sollte es auch für uns sein. Für uns sollte Gebet etwas Wichtiges sein, etwas Lebensnotwendiges. Nicht zu tun, weil wir es müssen, sondern weil wir es brauchen. Wenn wir erkennen, wie notwendig das Gebet ist, werden wir auch anders damit umgehen. Aber wir müssen auch verstehen, wie Gebet funktioniert. Gebet ist nicht nur, dass wir unsere Wunschliste Gott weitergeben und Amen sagen. Gebet ist viel mehr. Und wenn wir wissen, wie wir Gebet umsetzen, dass Gebet uns verändert, dann würden wir auch viel mehr Positives daraus bringen. Denn wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wir haben heute geredet, uns fehlt die Selbsterkenntnis. Und wenn wir unser Gebetsleben, unser persönliches Gebetsleben anschauen und das mit Jesu Gebetsleben vergleichen, dann können wir alle sagen, höchstwahrscheinlich Jesus Gebetsleben, mein Gebetsleben. Es ist ein Unterschied da. Aber wir wollen dahin. Wir wollen, dass wir ein Gebetsleben haben wie Jesus. Und was sind Punkte, die für uns wichtig sind, beim Gebet zu achten? Ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben, die wichtig sind. Und wenn wir die umsetzen, werden wir erkennen, dass es einfacher ist zu beten. Es ist einfacher, dass wir letztendlich Gemeinschaft mit Gott haben. Und es sind nicht irgendwelche höchst komplizierten Wissenschaften, es sind etwas Dinge, die wir aus der Heiligen Schrift auch sehen. Wir sehen, Jesus hatte einen Ort zum Beten. Daniel hatte einen Ort zu beten. Einen speziellen Ort. Da, wo er in Ruhe sein Herz Gott ausschütten konnte. Und ich denke, das ist auch für uns wichtig, einen speziellen Ort zu haben, wo wir uns zurückziehen können. Ein Ort, wo nur Stille ist zwischen mir und Gott. Ein zweiter Punkt, der wichtig ist, wir sollten uns Zeiten vereinbaren, mit Gott zu beten. Wir sehen, Jesus hat immer in der Früh gebetet, nachts gebetet. Daniel hat dreimal am Tag gebetet, zu festgelegten Zeiten, weil es für ihn wichtig war. Wir reden hier nicht über einen Termin mit irgendjemandem. Wir reden über einen Termin mit dem König aller Könige, mit dem besten Freund für uns. So können wir da nicht eine Zeit ausmachen und sagen, Herr, ich möchte jeden Tag 5, 6 Uhr, wie da möglich ist, mit dir Gemeinschaft haben. Ich meine, wie oft ist es, meistens passiert es bei Frauen, dass Männer vielleicht viel arbeiten, unterwegs sind, andere Beschäftigungen haben und die Frauen wünschen sich so sehr, dass sie mit ihrem Mann reden. Aber oft hat man keine Zeit. Und wenn man dann in die Situation sich der Frau versetzt, fühlt man sich gut? Nein, man möchte mit dieser Person, die man liebt, auch Zeit miteinander verbringen. Und ich denke, wir brauchen diese Zeit mit Gott. Wir brauchen diese Zeit, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben, damit er uns verändern kann, damit er uns aus unseren Problemen helfen kann. Wir brauchen das Gebet. Wir sollten nach Möglichkeit, wenn es geht, auch versuchen, laut zu beten. Mit laut meine ich jetzt nicht zu schreien, sondern dass man es selber hört. Warum ist das notwendig? Naja, als erstes hilft uns das, dass unsere Gedanken auch konzentriert bleiben. Ich weiß nicht, jeder hat bestimmt schon mal erlebt, wenn er betet, dass seine Gedanken versuchen, irgendwo anders hinzugehen. Hat es noch jemand nicht erlebt? Aber wenn wir laut beten, wenn wir jetzt oder im Flüsterton beten, wir hören, was wir reden, dann wird sowas schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht kann es jemand von euch, aber wenn ich jetzt zu euch rede und die Texte lese, kann ich nicht gerade über was anderes nachdenken. Denn wenn wir etwas über was anderes nachdenken würden, dann würden wir das automatisch dann aussprechen. Von daher, es hilft uns, dass wir letztendlich die Gedanken fixiert halten. Und es hilft, dass es was Persönliches wird. Ich habe festgestellt, für mich war es am Anfang und ist immer noch ein bisschen merkwürdig, wenn ich flüstere. Ich denke, ist ja keiner da eigentlich, aber es ist jemand da. Es macht das Ganze persönlicher. Wenn wir flüstern, dann spreche ich mit Gott. Wir sollten schauen, zu beten wie Jesus. In einem Bibeltext haben wir die Erfahrung, wie Jesus gebetet hat. Ich lese ihn schnell vor. Es steht geschrieben, dass Jesus inbrünstig betete. Er betete, weil er das Gebet brauchte. Und auch in Hesekiel Kapitel 9, Vers 4, da ist eine Erfahrung beschrieben, was am Ende der Zeit passiert, als wenn die Versiegelung kommt. Und die Menschen, die es letztendlich in die Stadt schaffen, die beschreibt der Herr folgendermaßen in Vers 4, in Kapitel 9, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mach ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Diese Menschen jammern und seufzen über das, was passiert. Sie beschuldigen nicht, sondern sie beten zu Gott, dass Gott Menschen hilft. Wir brauchen im Gebet einen Glauben, der uns hilft, auch durchzustehen. Gottes Verheißungen in Anspruch zu nehmen. Gott hat so viele Verheißungen in seinem Wort. Wie viel nehmen wir in Anspruch? Wenn Gott am Anfang der Erde sprach, es werde Licht, war dann Licht? Es passierte. Wenn Gott spricht, kommt her, alle, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wird er das tun? Wenn wir dem vertrauen und glauben und diese Verheißung in Anspruch nehmen, wird Gott uns helfen. Wenn wir im Gebet davor sitzen und diese oder davor knien oder stehen, wie auch immer, eine Verheißung in Anspruch nehmen, wird Gott uns helfen. Und wenn wir all diese Dinge beachten, wenn wir Gott inbrünstig suchen, ihn anflehen, Verheißungen in Anspruch nehmen, ihr werdet merken, wie vielleicht dann von ein paar Minuten Gebetszeit die Gebetszeit wachsen wird. Ihr werdet merken, wie sehr wir das Gebet brauchen, wie sehr wir Gottes Geist brauchen, damit er uns verändert. Und dies kann er, wenn wir zu ihm beten, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Jesus hat gesagt, bevor diese Zeit kam, seine letzte Krise, rief er seine Jünger und sagte, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Aber die Jünger, was passierte? Sie schliefen ein. Es ist einfacher zu schlafen, als zu beten. Aber aufgrund dessen, weil sie schliefen, waren sie nicht vorbereitet auf die Krise, die kam. Alle Jünger verrieten Jesus. Sie liefen weg. Sie waren ihm nicht treu, zu dem Zeitpunkt, wo er sie am meisten gebraucht hat. Und davon können wir lernen. Indem wir wachen und beten, kann Gott uns vorbereiten. Wir sollten lernen, aus seinem Wort zu leben. Jesus hat das als sein Handbuch, als sein Tagebuch geführt. Er hat gesagt, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern aus jedem Wort, was aus Gottes Mund kommt. Er kannte das Wort. Und wie ist es auch wichtig, dass wir sein Wort in uns aufnehmen. Gott lädt uns auch selber ein, dass wir diesen Weg gehen. Und diesen Weg am Ende, den Jesus durchlebte, hat er nicht von heute auf morgen geschafft. Es war ein Prozess, wo er Tag für Tag die Dinge gelebt hat, die wichtig waren für ihn. Am Ende, als er keine Hoffnung mehr hatte, als er nicht mehr das Gefühl hatte, dass Gott bei ihm war, das, was ihn trug, war Glaube und Liebe. Glaube, dass sein Vater ihn nicht verlassen hat, weil er diese Erfahrungen vorher gemacht hat mit seinem Vater. Und Liebe zu den Menschen, die er retten wollte. Und wenn wir dann den Text in Offenbarung 14, 12 betrachten, wo geschrieben steht, in Offenbarung 14, Vers 12, hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Glauben Jesu, so zu leben, wie er gelebt hat. Wie wichtig ist es, um am Ende bereit zu sein? Wie wichtig ist es, mit ihm zu leben, Tag für Tag? Denn wenn wir mit Jesus triumphieren wollen, müssen wir erstmal mit ihm leiden. Wenn wir in Herrlichkeit ihm folgen wollen, müssen wir hier in Schmach durchgehen. Wenn wir mit ihm auf dem Thron sitzen wollen, müssen wir zuerst das Kreuz tragen. Und vor dem Kreuz kommen die Prüfungen und Herausforderungen. Vor den Prüfungen und Herausforderungen kommt Gethsemane. Aber bevor wir diese Erfahrung Gethsemane machen, brauchen wir eine Tag-für-Tag-Erfahrung mit Gott. Wir müssen Tag für Tag in ihm wachsen. Wir brauchen einfach mehr von ihm. Und damit wir dem Lamm folgen, wohin es hingeht, ist eine Sache so notwendig. Wenn wir jemandem nachfolgen, wo müssen unsere Augen gerichtet sein? Auf die Person. Hat er schon mal versucht, jemandem nachzufolgen, wenn er vorgeht, und den Blick nach links gehalten zu haben? Das funktioniert nicht. Ich habe ein interessantes Beispiel gehört, schon länger her, wo ein Jäger, ein Förster, letztendlich einen Nachfolger gesucht hat. Er suchte, wer kann für ihn die Position als Hauptjägermeister auch durchführen. Und so hat er drei junge Personen eingeladen, die in engerer Auswahl kamen. Und er hat mit ihnen wichtige Sachen besprochen, die für ihn wichtig sind, wenn sie diese Aufgabe erfüllen wollen. Und die wichtigste Sache, die er ihnen gezeigt hat, war, wenn ihr das Ziel, die Beute vor Augen habt, schaut immer auf das Auge der Beute. Immer auf das Auge der Beute, um erfolgreich zu sein. Und so, nach einigen Tagen des Trainings und der Schulung, kam der Abschlusstest. Es kam der Abschlusstest, damit sie sehen, wer wird diese Aufgabe, dieses neue Amt auch durchführen. Und so kam der erste Jüngling und er zeigte ihm ein Ziel drum auf dem Baum. Und er zielte mit seinem Gewehr, mit seinem Fernrohr und sah den Vogel. Und der Jäger fragte ihn, was siehst du da? Und er sagte, das Auge des Vogels. Und der Jäger fragte ihn, was siehst du noch? Ich sehe Blätter. Okay, was siehst du noch? Ich sehe den Himmel. Tut mir leid, du bist durchgefallen. So kam der Zweite. Und er zeigte ihm die Beute und fragte ihn, was siehst du dort? Und er sagte, das Auge des Vogels. Was siehst du noch? Ja, ich sehe noch ein paar andere Tiere dort. Was siehst du noch? Ja, und die Äste. Tut mir leid, durchgefallen. So kam der Letzte und die Hoffnungen von dem Jäger schwanden. Und er zeigte ihm auch die Beute. Und der Dritte zielte und fand seine Beute. Und der Jäger fragte ihn, was siehst du? Und er sagte, das Auge des Vogels. Er fragte ihn wieder, was siehst du? Und er antwortete, das Auge des Vogels. Er fragte ihn zum dritten Mal, was siehst du? Und er antwortet, das Auge des Vogels. Und der Jäger sagte, du hast bestanden, du wirst mein Nachfolger. Diese dritte Person ließ sich nicht abirren von Sachen, die drumherum sind. Sein Blick war konzentriert auf das Ziel. Und so muss auch unser Ziel ausgerichtet sein. So muss auch unser Ziel sein, dass wir auf Jesus schauen. Wie in Hebräer 12 es steht, in Kapitel 12, Vers 2, dass wir aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der Freude willen die vor ihm lag des Kreuzes duldete und die Schande nicht achtete. Wie wichtig ist es, diesen Weg zu gehen, den Jesus uns gezeigt hat. Ich möchte abschließen mit einer wahren Geschichte, die vor einigen Jahren passierte. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal gehört oder auch gesehen im Fernsehen. Es ist eine Geschichte, wo ein Ehepaar ein Kind zur Welt bekommen hat. Aber bald merken sie, dass mit dem Kind was nicht stimmt. Ja. Denn eine Erfahrung, die sie letztendlich hatten, bei der Geburt selber lief etwas schief, sodass die Ärzte gesagt haben, dass er Gehirnschäden hatte. Und es war ihm nicht möglich, seine Körperglieder auch zu bewegen. Er wird ein Krüppel sein für den Rest seines Lebens, haben sie zu ihm gesagt, die Ärzte zu den Eltern. Und sie sollten ihn besser in irgendeine Institution reintun und gar nicht um sie kümmern, denn das war zu viel Aufwand. Aber die Eltern liebten ihren kleinen Rick, so hieß er. Und was sie aber merkten ist, dass als er wuchs, dass er sie immer auch mit den Augen beobachtete. Als sie etwas machten, bewegten sich seine Augen. Und dann machten sie einmal einen Test, sie gingen mit ihm hin, als er 11 Jahre alt war, um zu sehen, ob irgendwelche Hirnfunktionen noch da sind, ob er auch die Umgebung, die er hat, auch mitbekommt, ob sie irgendwo mit ihm auch kommunizieren können, denn reden konnte er auch nicht. Dann sagten die Ärzte, erzähl ihm mal einen Witz. Und was man sah, ist, dass dieser kleine Junge, der Rick, reagiert hat. Er reagierte und fing an zu lachen. So haben sie gesehen, dass eine Kommunikation möglich ist. Und durch Hilfe eines Computers konnten sie so auch mit ihm kommunizieren. Und als einmal der kleine Sohn sah, dass es einen Wettlauf gab in seiner Schule, sagte er zu seinem Vater, Papa, ich möchte auch mit dabei sein. Ich möchte das auch tun. Der Vater, der war nicht gerade sportlich. Sport war nie in seinem Alltagsgeschäft drinnen. Aber um der Liebe willen für sein Kind fing er an zu trainieren. Und er schaffte es, bei diesem Marathon, der dann war, mit dem kleinen Rick zu laufen. Er war in dem Wagen und lief mit ihm vorwärts, damit sein Sohn auch das verspüren kann, was die anderen Kinder verspüren. Und nach diesem Wettlauf sagte der Junge zu seinem Vater, ich bin dir so dankbar, denn als ich mit dabei war, als du mich getragen hast, als du mich geschoben hast, habe ich mich gefühlt, als wäre ich einer von ihnen. Dass ich nicht mehr ein Krüppel bin. Und so wurde diese Aktion täglich, dass sie miteinander liefen, an verschiedenen Veranstaltungen teilnahmen, am Triathlon teilnahmen und verschiedene andere Sachen, weil das dem kleinen Jungen ein Gefühl der Freude gab. Glaubt ihr, meine Lieben, war das für den Vater eine Anstrengung, das zu tun? Aus einem unbeweglichen, unsportlichen Typen, der sogar übergewichtig war, auf einmal ein Triathlonläufer zu werden. Und nicht nur mit seiner eigenen Last, sondern mit der Last seines Kindes. Aber als er diese Worte hörte von seinem kleinen Sohn, der sagte, Papa, du hast mir das Gefühl gegeben, normal zu sein. Denkt ihr, es war wert für den Vater, dass er das alles auf sich genommen hat? Ich denke schon. Wenn wir einmal in Jesu Königreich sein werden, dann werden wir auf all diese Krisen, all diese Herausforderungen blicken und werden denken, all diese Sachen, es war wert, dass wir sie durchgegangen sind. Und im Vergleich zu dem, was uns erwartet, ist es nichts. Und Gott führt uns, jeden Einzelnen, in verschiedene Situationen, wo wir erkennen, wie unser Charakter ist. Wie reagieren wir? Zeigen wir Jesu Liebe oder handeln wir nach Menschlichkeit? Und möge Gott uns dabei helfen, dass in all den Herausforderungen, die auf uns kommen, die Gott uns zulässt, damit wir erkennen, wo wir stehen, sei es Schwierigkeiten, Probleme, Anfechtungen, Feindschaft, Verfolgung, all das dient dazu, dass wir in Christus wachsen, damit wir erkennen können, wo wir stehen. Und wir sollten auch dankbar sein, wie in der Lektion auch bei uns gesagt wurde. dankbar für all die Schwierigkeiten, die auf uns zukommen. Denn Gott möchte uns vorbereiten. Gott möchte, dass wir sein Angesicht widerspiegeln. Und dazu führt er uns seinen Weg. Und möge Gott uns helfen, dass wir treu und standhaft diesen Weg gehen. Und wenn Herausforderungen kommen, den Blick nicht zu verlieren, sondern auf Jesus zu schauen, fest verbunden zu sein im Gebet mit ihm, das Gebet zu etwas zu machen, was lebensnotwendig ist, die Verbindung mit Gott. Denn wenn Jesus sie brauchte, diese Verbindung mit Gott, wie viel mehr brauchen wir diese Verbindung? Und möge Gott uns helfen, dass wir täglich wachsen, um am Ende bereit zu sein, damit wir seinen Charakter den Menschen in Herrlichkeit offenbaren können. Amen.